Pastor eine Predigt halten muss und die arbeitet weit über die Zeit hinaus, wo man die Predigt gehalten hat. Und einer dieser Predigten, die mir seit Tagen nicht aus dem Kopf gehen, wo ich eigentlich schon am letzten Sonntag dachte, eventuell muss ich die halten, weil die mich so bewegte, aber es war gut, was Nigel gesagt hat, das war genau richtig. Aber diese Predigt, über die ich heute mit euch reden wollte, die wurde mir gegeben als Auftrag beim Spring Festival. Und das war ein Predigttext, der eigentlich typisch ist für einen Pfingstler. Ihr werdet ihn gleich sehen. Und ich dachte, naja, ist ja interessant, dann geben sie mitten in dieser großen Versammlung, geben sie dem Pfingstler eine Pfingstbotschaft. Also da reiße ich jetzt richtig was raus. Aber beim Nachdenken wurde es kompliziert. Und deswegen will ich mit euch direkt in diesen Text hineingehen, den die mir zwar in der modernen Übersetzung gegeben hat, aber ich habe die Elberfelder nochmal rausgesucht. Da kriegte ich den Auftrag, über Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47 zu predigen. Da steht nämlich geschrieben, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ach, ich dachte, was für ein Ding. Ich predige ja gerne über Pfingstereignisse. Wir gehen ja langsam auf Pfingsten zu. Und jeder von uns sollte eine Erwartung haben, dass Gott Pfingsten was ganz Neues gibt. Ich habe gedacht, also jetzt muss ich denen beim Spring Festival sagen, Zungenreden als Zeichen der Geistesfülle ist das Zeichen überhaupt. Ich hoffe, jeder von uns hier im Gottesdienst redet in Zungen. Wenn nicht, dann frage ich dich, warum hast du das noch nicht als oberes Ziel, dass du sagst, das möchte ich haben. Das verschenkt Gott und sagt das als eine Gabe, die er verschenkt. Und Paulus sagt, ich wünsche, dass ihr mehr denn je in Zungen redet. Wenn du es noch nicht kannst, ich würge dich nicht, ich ziehe dich nicht, ja, keine Verdammnis. Das hängt nicht davon ab, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Da ist Bekehrung für notwendig. Aber warum so ein Geschenk, was nur für dich ist, nicht nutzen? Also ich sag mal, wenn du es wirklich noch nicht von Gott empfangen hast, das Zungengebet, möchte ich dich heiß machen. Liege mir in den Ohren, dass es spätestens bis Pfingsten passiert. Sonst wären wir eigentlich auch keine Pfingstgemeinde, nicht? Aber ich dachte, in dieser Geschichte wird es ja viel dramatischer als das Zungenreden. In dieser Geschichte liegt das Handtuch gar mächtig hoch. Ich will das mit euch nochmal durchbuchstabieren, was da wirklich geschah. Ich dachte, das ist so wie Leben in Utopia. Welcome to the paradise. Enjoy the journey, habe ich hier das Bild reingenommen. Leben in Richtung Utopia. Sie hatten Gütergemeinschaft. Da zuckt der Erste überhaupt, wenn er diesen Text liest, denkt, ach Gütergemeinschaft, das ist der Weg für den Himmel. Und dann schaue ich uns an. Und sagen, naja, da kann man Pfingsten dran messen, nicht? Zungenreden, dann ist der Charakter meistens noch ganz schief, aber wenn jemand seine Kohle verteilt an Bedürftige, dann ist wirklich was ganz Tiefgreifendes passiert. Ich stelle mir das ja manchmal so vor, als wäre die Ausgießung, ich hoffe, jetzt ist keiner aus dem Schwabenland hier, wer da passiert im Raum Stuttgart? Und jemand hätte so einen schönen Weinberg, so ein wie würde ich dann sagen, ein Stuttgarter Südhang oder so. Ja? Hätte er da gezüchtet, wunderbar, und sein Nachbar hätte auch einen Weingarten und hätte gesagt, komm, verkauf mir den, ich brauche mehr Land und so weiter. Und der Schwabe sagt, auf keinen Fall, treibt den Preis ein bisschen hoch. Und dann kommt Pfingsten und dann geht er freiwillig rüber und sagt, ich will den verkaufen, damit ich mein Geld den Armen gebe. Das wäre was, dann würdest du Erweckung im Schwabenland hören, stimmt's? Ach, bei den Berlinern auch. Bei Berlin ging das über eine Eigentumswohnung im Prenzlauer Berg. Ja? Versteht ihr? Wir können das überall nehmen. Aber wenn du wirklich vom Geld befreit wirst, Was wäre ein Zeichen für Pfingsten? Also Gütergemeinschaft, das wäre natürlich Leben in Utopia, nicht? Apostolische Lehre. Wir haben ja schon Schwierigkeiten zu sagen, wer ist ein Apostel, geschweige denn, wer dann was lehrt. Das hatten die damals nach Pfingsten. Eine gegenseitige Annahme. Ey! Will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ihr merkt schon, wie der Geist zu deinem Herzen redet, nicht? Guck dich mal um, wen du am liebsten nicht magst. Also, Ehrfurcht vor Gott. Ich denke, das ist eine der Hauptprobleme in Gemeinden in Deutschland, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor Gott haben. Deswegen sündigen wir so lustig vor uns her. Komme ich gleich noch? Ich werde euch gleich noch was. Ich habe mich vorher. Tägliche Gottesdienste. Ja, ich meine, wir haben ja schon manchmal Schwierigkeiten zu sagen, ach, Sonntag schon wieder 10 Uhr. Ich glaube, ich lasse heute mal ausfallen. Die hatten das täglich. Da muss irgendwas Generelles passiert sein, stimmt's? Da muss was wirklich Einschneidendes im Leben passiert sein. Und es geht weit über das Zungenreden hinaus. Wie gesagt, wenn du noch nicht Zungenreden kannst, ey, ich will da nicht mit dir üben, aber ich will dich wirklich hungrig machen. Das ist eine Gabe, die Gott verschenkt, die nur für dich ist. Liege mir in den Ohren, bis du es hast. Überschwängliche Freude und Herzlichkeit. Ja, na, mein lieber Mann, das hätte ich manchmal auch. Ich habe manchmal oft dieser... Ich komme am Freitag um 13 Uhr um 17 Uhr, am Freitag um 13 um 17 Uhr Christine. Kennt ihr das von Reinhard May, dieses Bild, dieses Lied? Dann war es nachher Donnerstag, aber das ist eine andere Sache. Manchmal denke ich mir, ich stehe morgens auf und nach den ersten 3 Stunden denke ich, oh, ich wäre, glaube ich, besser im Bett liegen geblieben. Alles, was ich angefasst habe, geht kaputt. Kennt ihr sowas? Überschwängliche Freude, ja, ja gut, das muss also direkt nachwegen sein. Und Gunst bei den Menschen, ja, die hatten noch nicht mal im Norddeutschen Rundfunk, ja, das war natürlich absolut ideal. Und dann tägliche Bekehrung. Merkt ihr, wie das Handtuch hochliegt? Hier bin ich am Ende gewesen. In meiner ganzen Vorbereitung dachte ich, wie will ich das weiter verkündigen, wenn wir das als Pfingstler alle nicht leben? Ja, ich will ja gar nichts gegen euch sagen, sondern ich will ja den Besen vor der eigenen Tür nehmen. Wenn das bei mir nur eingeschränkt so ist, naja, ich meine, die gegenseitige Annahme, die habe ich ja, ja, passt doch nicht. Aber nee, versteht ihr? Wie will ich darüber predigen? Das Handtuch liegt hoch und ich dachte, ja, vielleicht ist das wie bei einem Hürdenspringen. Ich habe mich mal zeichnerisch betätigt. Auf dem Weg zur Ewigkeit, hier seht ihr Paul, die erste Hürde hat er genommen. Gib mir dein Leben, habe ich gemacht. Und dann kam die zweite, aber bitte täglich, dann war die Hürde schon höher. Und die dritte dann, auch wenn man dich nicht lieb hat. Dann habe ich gedacht, ich habe einen Trick. Ich mache die Hürden einfach ein bisschen niedriger, dann kommt man leichter drüber. Im Zweiten Weltkrieg hat man das Grenzbegradigung genannt. Man verschiebt die Maßstäbe ein bisschen und dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Lange drüber nachgedacht, die Hürden liegen zu hoch. Ach, habe ich gedacht, dann mache ich das wie Paulus am Ende des Römerbriefs, Kapitel 7. Ich, elender Mensch, das Gute will ich, aber ich schaff's nicht. Ach, dann lassen wir das Beste sein. Zack, Ende mit einer Frustration. Oder was noch viel genialer wäre, ich fange an, theologisch zu arbeiten. Nichts gegen Theologisieren. Aber ich hätte gesagt, okay, das war Pfingsten damals, vor 2000 Jahren, mit der Ausgießung des Geistes. Das war eine einmalige Gelegenheit, das ist jetzt vorbei. Also, bei uns ist die Situation sowieso ganz anders. Grenzbegradigung. Ich muss mich dann nicht mehr im Maßstab Gottes messen lassen. Wie sieht's bei dir aus? Hat Pfingsten bei dir stattgefunden, ja oder nein? Muss ich gar nicht mehr fragen. Das dachte ich, wäre auch ein sehr interessantes. Ja? Oder ich habe gedacht, das ist für die unerreichten Volksgruppen im Dschungel von Afrika oder in Neuguinea, die brauchen noch, die wissen ja noch nichts von Pfingsten, die müssen das mal haben. Und dann höre ich dann, was dann in Brasilien passiert oder sonst wo. Das wäre natürlich absolut ideal. Oder ich komme zu dem Punkt und sage, na, Die Herrenhuter haben da damals auch probiert mit der Gütergemeinschaft und die haben sich gezankt, wie die Kesselflicker, klappt sowieso nicht. Also muss dieses Wort noch anders interpretiert werden und ich weiß nicht wie, also lasse ich das für die Ewigkeit offen. Bei all dem Nachdenken habe ich gedacht, ich muss wieder zurück auf Los. Ich muss wieder ganz zu den Anfängen zurück. Meine ganze Denkstruktur einmal einen Moment beiseite legen, total weg, ich brauche einen Restart. Windows lässt dich grüßen, ja? Da weiß jeder den Krallengriff. Alt, Delete, entfernen, ja? Also, ja, den Krallengriff. Dann bootet der Rechner neu und das Programm, was vorher abgestürzt ist, läuft wieder. Ja? Kommt bei Windows vor, ja? Ich will mit euch einen Restart machen. Ich möchte von dem schweren Kapitel der Gütergemeinschaft erst einfach mal absehen, weil das liegt ziemlich hoch, dieses Handtuch. Ich möchte mit dem anfangen, mit euch zu arbeiten oder mit mir zu arbeiten, was ich kann. Was einfach umzusetzen ist. Gütergemeinschaft, müsste ich ja sagen, bring mal deine Steuererklärung, wir gucken mal drauf, dann weiß ich, was du zu verschenken hast. Sei denn, das Geld liegt in der Schweiz. Hilfe, was kann ich denn tun, habe ich mich gefragt. Und ich kriegte als Antwort, fang doch mit dem an, was du tun kannst. Ich habe den Vers 42 nochmal in der modernen Übersetzung rausgeholt, nach der guten Nachricht-Übersetzung und habe gedacht, den drehe ich einfach mal rum, den Vers. Und buchstabiere den mal von hinten nach vorne. Einen Elefanten, so weiß man ja in der Seelsorge, den isst man eigentlich nicht in einem Bissen, sondern man zerlegt ihn in kleinen Stücken, damit er handhabbar wird. Also würde ich mit euch jetzt gerne buchstabieren, wie man was tun kann, dass Pfingsten für mich noch realer wird oder wieder ganz neu real. Wir gehen ja auf Pfingsten zu. Ich will Erwartung schüren. Hilfe, was kann ich denn tun? Das Erste. Und sie beteten gemeinsam. Das ist eigentlich ganz einfach, nicht? Ich habe es ja vorhin im Gebet weitergegeben. Das kam mir, während ich da an der Trompete am Spielen war. Ich denke, wie gehe ich jetzt nachher ins Gebet rein? Man kann natürlich immer eine feste Liturgie durchbeten und enden mit dem Vater Unser. Dann weiß jeder, jetzt darf man sich wieder setzen. Aber ich habe gedacht, Gebet fängt doch damit an, dass ich erwarte, dass Gott mich fragt, Paul, wie geht's dir? Merkt man, wie das auf einmal vom Leistungsdruck erstmal ganz wegkommt. Da fragt sich jemand, wie es dir geht. Sag Jesus, meinst du das ernst? Wie ist unsere Gebetshaltung? Muss ich Hände falten, Kopf nach unten und dann? Nein, das fängt mit einer Herzensbeziehung an. Und eigentlich könnte ich einen Gemeindetest machen. Ich würde eine Umfrage mit dir machen, wie ist die Woche für dich gelaufen? Und als echter Berliner werde ich natürlich sagen, das war Mist, das war Müll, dem Sigi ist ein Moped stehen geblieben, da ist das passiert und dieses und jenes. Dann habe ich auf einmal einen ganzen Katalog von Dingen, die alle nicht gelaufen sind. Kennt ihr sowas? Mich fragt mir, Paul, wie geht's dir? Ja, mir, schlechten Leuten geht's immer gut, mir geht's gut auf einem hohen Niveau und dann fange ich an, den Müll zu erzählen, der mir unterwegs passiert ist. Wenn das der Fall ist, ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass ich am Morgen wenig gebetet habe. Wenn ich unzufrieden bin, wenn der Alltag läuft, wenn ich sage, ach Mann, heute ist wieder alles Müll, wäre ich besser im Bett liegen geblieben, dies oder jenes, wenn dieser Spruch kommt, ist es ein untrügliches Zeichen, dass du keine Begegnung mit dem lebendigen Gott hattest. Wenn dich die Stubenfliege ärgert, dass du sagst, Mann, jetzt gibt es jetzt schon Mücken, wie wird das erst im Herbst sein? Wenn du damit schon anfängst und dich permanent drüber ärgerst, dann ist es ein untrügliches Zeichen, dass zu wenig Gebet bei dir im Leben ist. Du hast dem Herrn Jesus am Morgen nicht gesagt, wie es dir wirklich geht. Kann natürlich auch anders sein, aber ist für mich so ein Prüfkriterium. Und auch in der Gemeinde, wenn in der Gemeinde ewig rumgezickt wird, ist es ein Zeichen, dass wenig gebetet wird. Weil ich lese bei der geistlichen Waffenrüstung, wenn die böse Zeit kommt, seid angezogen und dann wird die geistliche Waffenrüstung angesetzt. Das heißt, wenn ich eine Berührung mit dem lebendigen Gott habe, da weiß ich, egal was mir passiert, ob hohes oder tiefes, gegenwärtiges, noch zukünftiges, nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Also wenn du Paul am Nervenzusammenbruch erlebst, ist ein untrügliches Zeichen, er hat zu wenig Zeit mit dem himmlischen Vater genommen, der ihn wirklich liebt. Und zwar nicht als Leistungsdruck, ich muss eine halbe Stunde mich vorher mit ihm rumdrehen und wenn ich nach 10 Minuten nichts mehr weiß, wiederhole ich mich nochmal. Sondern als Beziehung. Das war das, was Pfingsten gemeint war. Lebt wieder Beziehung mit dem Herrn Jesus. Sag ihm, wie es dir geht. Schütt aus, was du hast und nimm von dem Seinen Gnade um Gnade, dass es wieder besser wird. Das ist auch gemacht, läuft alles schief heute, mach dir nichts draus, du bist mein Kind. Im Himmel ist alles besser, du sagst ja, schön für dich, Jesus, du bist schon oben. Verstehst du? Aber ich habe hier noch eine Zeit lang, da sage ich, ja, Moment, lass mich doch mal ausreden, ich will dir Kraft geben zum Überwinden. Ja, aber ich muss das und das noch machen. Ich gebe euch noch so ein anderes Beispiel, was mich über Monate einfach ärgert. Seit mindestens einem Dreivierteljahr, sagt der Herr Jesus, gib mal Acht, wenn die Glocken läuten um 12 Uhr, verlass das Büro und geh hier in die Kirche und bete. Aber du kannst wirklich sagen, was du willst. Um 12 Uhr klingelt das Telefon. Um 12 Uhr steht einer in der Tür. Um 12 Uhr kommt ein Mail, was ich unbedingt noch lesen will. Um 12 Uhr, es gibt nicht einen Tag, wo um 12 Uhr nicht irgendwas passiert. Ich sag mal, wenn der Papst mich hier um 12 erwarten würde, ich meine Franziskus, ja, hier den Neuen, ja, der sagte, ich will den Paul mal, diesen komischen Vogel aus Berlin, kennenlernen. Ich komme mal in die Begegnungskirche, ich will mal sehen, wie eine Pfingstkirche aussieht in Berlin. Ich bin um 12 Uhr da. Da könnte anrufen, wer wollte, ich wäre hier oben drin. Ich würde rotieren, sagen, tut mir leid, wenn du jetzt in der Tür bist, aber ich habe einen Termin. Komm eine halbe Stunde später, ich habe einen Termin hier oben. Stattdessen fühle ich mich so wichtig und so getrieben und wundere mich dann, wenn ich frustriert bin. Pfingsten fängt damit an, dass ich sage, ich habe einen Termin mit Gott. Ich habe einen Termin mit Gott. Und ich habe gedacht, wie kann ich das verändern? Es steht ja, sie beteten gemeinsam. Das ist für mich auch interessant, eine Erfahrung. Als Älteste bemühen wir uns jeden Freitag morgen unten im Büro zu beten. Das klappt nicht immer, weil doch Termine so da sind. Aber für mich ist sehr interessant, ich werde morgens eine halbe Stunde früher wach und denke, ich muss hin zum Gebet, weil da warten Leute, die wollen mit mir beten. Das ist nicht das richtige Motiv. Ich sollte wissen, Jesus wartet auf mich, ich sollte beten. Aber das sind mir meine Brüder eine Stütze, dass ich sage, sie warten. Und kommen die mal nicht, dann siehst du mich dabei, wie ich E-Mails bearbeite, weil ich denke, die sind nicht gekommen, die hatten ihren Termin. Ich habe ja so viel anderes im Programm. Vielleicht würden meine Programme weniger, wenn ich mehr beten würde. Weiß ich nicht, aber was ich damit sagen will, manchmal ist es wichtig, dass ich mir einen Partner suche, wenn ich alleine nicht aus dem Knick komme. Dass ich sage, jeden Morgen um 8 Uhr klingelt das Telefon und dann fragen wir uns kurz, wie es geht und dann sagen wir dem Herrn Jesus, wie es uns geht und nach 5 Minuten geht die Luft aus, weil wir nichts wissen, beten wir den Vater unser, können wir uns setzen und weitermachen. Aber wenn wir nicht irgendwie anfangen, das zu tun, was wir können, dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir Schwierigkeiten mit der Gütergemeinschaft haben. Ich hatte ja mal gesagt, wir machen mal Umgebungsbeten hier und gehen mal um die Kirche rum. Ich glaube, einige haben das auch gemacht. Einige sind vielleicht auch vor dem Gottesdienst eine Viertelstunde früher gekommen und haben gesagt, bevor ich hier lange im Gottesdienst rede, gehe ich lieber noch mal rum. Aber ich vermute mal, ohne dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen machen will, die wenigsten haben es gemacht. Dabei wollte ich euch was Gutes tun. Nicht nur den Menschen draußen, sondern dass ich sage, ich bete, während ich hier zum Gottesdienst komme. Einfach mal ein paar Minuten um die Kirche und wenn du dann 5 Minuten später kommst, dann hast du auch keinen Krimi aus meiner Seite zu erwarten. Verstehst du? Such dir einen Partner, wenn das alleine nicht geht. Ruf jemanden an, aber bitte jetzt nicht alle bei mir anrufen. Ich weiß, wir hatten mal vor längerer Zeit hatten wir gesagt, wir machen 1:1 Gruppen. Die sich jüngerschaftsmäßig begleiten. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei mir angefragt haben. Sag ich fast, ihr sagt, mir reicht meine Frau, aber das meinte ich jetzt positiv. Ja, versteht ihr? Aber wie oft sind wir termingetrieben und nicht mehr gebetgetrieben? Muss ich dann noch weiter ausführen? Nee. Zweiter Teil, was du tun kannst. Sie feierten das Mahl des Herrn. Es gibt ja Gemeinden, wo eine lange Diskussion kommt, ob man jeden Sonntag das Abendmahl feiern soll. Ich möchte das noch viel weiter runterbrechen. Wenn irgendwo Drucksituationen in deine Familie, in deinen Alltag hineinkommen, warum feierst du nicht zu Hause mit deiner Familie dann mal Abendmahl? Du sagst, wir haben keinen versilberten Becher. Sag, das ist vollkommen wurscht. Du kannst sogar ein Weinglas nehmen. Du kannst sogar ein Wasserglas nehmen. Und wenn du keinen Wein hast, dann bete, da das Wasser sich verändert. Ja? Verstehst du? Abendmahl heißt doch, dass du wieder schmecken musst, wie freundlich der Herr ist. Wie oft beschweren wir uns in den Wohnungen, das, was nichts läuft. Die Luft brennt, weil wir sagen, das ist alles schiefgegangen, dies und jenes. Was wäre, wenn du Autorität greifst und sagst, so, jetzt langt mir das, ist alles zu Ende diskutiert, ein neues Argument haben wir nicht. Jetzt feiern wir Abendmahl und schmecken, dass der Herr immer noch in Kontrolle ist. Du holst ein Stück Schwarzbrot raus, brichst es. Und sitzt mit deiner Frau oder deinen Kindern zusammen und feierst mal Familienabendmahl. Vielleicht kommt die Gegenwart Gottes dann so und du merkst, wow, in dem Licht seiner Gnade gesehen, spielen meine Probleme überhaupt keine Rolle mehr. Die Erde hat nicht einmal geruckelt, er ist immer noch in Kontrolle. Wir vergeistlichen manche Sachen so, aber es ist doch so, in dem Fall glaube ich wirklich an Realpräsenz, wenn ich wieder schmecke, wie freundlich er ist, dann nimmt er wieder Besitz in der Wohnung und ist da. Und wo der Herr ist, da kommt Frieden hinein. Das können wir doch machen, oder? Das wäre doch eine ganz einfache Idee. Du solltest dann schon gucken, dass du es richtig machst. Merkst, dann weißt du auch, wo das in der Bibel steht. Gibt eine Lukasstelle und wo steht die andere? Im Korintherbrief, da kann man nachschlagen, war? Ich glaube, 1 und 1, 11 steht, war? 11 Jahre, war alles klar. Dann liest man die nochmal mit der Familie und liest vielleicht nochmal, der Herr ist gegenwärtig. Was könnte passieren? Darf ich noch einen? Ja? Ich muss jetzt schneller machen, darf nicht mehr sein. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Die haben nicht gewartet, bis ein Gefühl kam, sondern die haben sich entschieden. Ich habe wirklich mal gelernt, dass Liebe, wenn ich jetzt mal den Eros-Teil ausklammer, zu 90% eine reine Entscheidungssache ist. Und dann kommt vielleicht Gefühl dazu. Aber ich will euch sagen, wenn ich den einen oder anderen von meinem geistlichen Auge sehe, dann weiß ich, unsere Chemie ist von dem, wie wir unterwegs sind, so unterschiedlich, dass es von der Harmoniegebung her schwierig ist, uns lange in einem Raum zu halten, ohne dass wir uns was Böses wollen. Es gibt Leute, die haben einen ganz anderen Charakter, wie ich einen habe, und die können so einen wie mich überhaupt nicht ertragen. Aber ich kann mich entscheiden, den anderen zu lieben, so wie er ist. Ich kann mich entscheiden, das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und nicht, dass ich jetzt warte, hoffentlich stimmt die Chemie, dann kann ich das gut. Ey, Leute, die Halma spielen, die sind mir grundsätzlich sympathisch. Weil ich weiß, ich habe in den letzten 20 Jahren kein Spiel mehr verloren. Versteht ihr? Das ist für mich natürlich, spielt keiner mehr mit mir, deswegen habe ich 20 Jahre nicht gespielt. Aber versteht ihr? Da geht es einfach. Aber was ist, wenn ich beim Mensch Ärger nicht spiele und verliere und ich mich dann entscheide, gemacht, ich haue das Spiel nicht in die Tonne, sondern ich mache weiter. Ich gehe zurück auf los, ich entscheide mich. In gegenseitiger Liebe hielten sie zusammen. Das ist ein Entscheidungsprozess, den ich wahrhaben kann oder nicht. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Hier hatte ich eigentlich vorgenommen, da wollte ich richtig weit ausholen. Ich kann lange darüber philosophieren, was die Lehre der Apostel ist. Aber ich glaube, die ist ganz einfach. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das führen die nach rechts und links aus. Aber da steht ja, sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Hier fängt das Problem eigentlich an. wenn ein apostolisches Wort kommt und sagt, du solltest dein Leben an dem und dem Punkt verändern, dass du sagst, wer ist denn das? Das muss ich erst mal prüfen. Könnte ja jeder kommen. Es gibt diesen Spruch, wasch mich, aber mach mich bitte nicht nass. Hier bin ich innerlich sehr, sehr beunruhigt, weil die meisten von uns, oder ich würde sagen alle hier im Raum, die wissen ganz, ganz viel von Gott. Aber die Frage ist, was tun wir mit dem Wissen? Will ich wirklich oder fange ich an, mich ständig zu entschuldigen mit irgendeiner Ausrede, warum ich dieses oder jenes nicht mache? Versteht ihr, das sind so für mich die Punkte. Ich mache das immer an dem klassischen Changi-Fest aus der Teestube, ist halt richtig in Erinnerung geblieben, so einen dicken Zahn, weil Zahnschmerzen da ist, du gehst zu ihm hin, sagst, darf ich für dich beten? Der sagt, ja, der wollte nur, dass die Zahnschmerzen aufhören, dass es ihm besser geht, aber er wollte sein Leben nicht verändern. Apostolische Lehre greift mitten in dein Privatleben rein und du musst entscheiden, willst du das annehmen oder nicht? Puh. Und ich sage euch, 90% aller Leute, die in die Seelsorge hineinkommen, irgendwo reingespült werden. Und wir kommen an diesen Punkt, die stehen auf und sagen, ist schön, was du gesagt hast, aber das trifft für mich nicht zu. Sie wollen, dass es besser geht, Streicheleinheiten, Knuddeleinheiten, Abendmahl feiern, alles wunderbar, aber sie sind nicht bereit, ihr Leben zu ändern. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ihr Lieben, ob wir nicht in der Gemeinde ganz viele sind, die auf diesem Trip leben. Auch beim Spring Festival, da war ich in der Talkrunde, die hieß Tschüss Jesus, warum Menschen Jesus verlassen. Ich habe natürlich vor der eigenen Tür gekehrt, also manchmal sind ja unsere Gottesdienste so, dass die Leute sagen, also gib mir Acht, das ist dies oder jenes. Aber je länger ich darüber nachdenke und mir die ganzen Personen, die über die Jahre hier im Gottesdienst gesessen haben, sind dann irgendwann aufgestanden und leben jetzt draußen irgendwo, da weiß ich, da ist jetzt keine grundsätzliche Verletzung geschehen, weil Paul zu lang gepredigt hat oder so. Die waren bereit, an einem Punkt nicht zu sagen, an dem Punkt verändere ich mich. Herr Jesus formuliert das mal noch ganz steil. Er sagt, es werden viele bei mir sein, die sagen, Herr, Herr, und ich kenne euch nicht. Wenn ich über diesen Vers weiter nachdenke, da wird mir ganz heiß unter der Socke. Was hat mir Gott alles gesagt und ich eier rum und ich mach's nicht? Ich bleib mal bei dem 12-Uhr-Gebet. Eigentlich eine ganz kleine Nummer, aber ich finde irgendwas, was wichtiger ist. Merkt ihr, ich bin noch gar nicht bei deinem Geld angelangt. Noch gar nicht bei der Gütergemeinschaft, aber das kann ich leben. Ich will Unterweisung vom apostolischen Dienst haben. Und apostolische Lehre macht sich immer an der Schrift fest, damit wir das klar verstehen. Und wenn du das eine oder andere dann nicht verstanden hast, weil das zu hoch ist oder zu theologisch, zu schwierig, ist das für Gott kein Problem. Wenn er dein Herz sieht, dass du wirklich Lehre haben willst, dass du wirklich Veränderung haben willst, das ist das Entscheidende. Und wenn so dein Herz steht, dann kannst du auch mal Schaubrote nehmen. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel von David und kannst die essen, obwohl du das gar nicht darfst. Aber die Frage ist, wo ist dein Herz? Wie willst du dich wirklich verändern, wenn eine Predigt wirklich klar und deutlich die Sache auf den Punkt bringt? Ich bin eingeladen, demnächst über den reichen Jüngling nochmal zu predigen. Dachte ich, ja. Leichteres Ding hätten sie mir ja nicht geben können. Das ist ja die Standardpredigt, evangelistisch zu halten bis zum geht nicht mehr. Aber da ist die große Tragik. Der hat alles gehalten, Herr, Herr gesagt, aber er war an einem Punkt nicht gehorsam, diesem apostolischen Wort vom Herrn Jesus zu folgen. Punkt aus und geht traurig von dann. Hier krankt unsere Gemeinde in Deutschland ohne Ende. Jeder strickt sich seine eigene Theologie, damit er einigermaßen klarkommt. Aber im Gericht Gottes sieht das leider anders aus. Viele Wellen sahen, Herr, Herr. Und ich will dir was sagen, da spielt es keine Rolle, ob du gesagt hast, der Gottesdienst war zu lang, Paul hat zu heftig oder zu laut gepredigt oder dieses oder jenes, die Stühle waren wieder verdreckt, weil dieses oder jenes zu viel war oder das und das und das. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Sondern die Frage ist nur, hast du der apostolischen Lehre Glauben geschenkt und hast dein Leben danach ausgerichtet, ja oder nein? Das wird die Frage sein. Und wenn mir jetzt einer sagt, aber die Lehrunterschiede, die da sind und so weiter, sage ich, hey, ich bin überzeugt, 10 Minuten sitze ich mit dir zusammen, dann weißt du genau, was Gott dir, wenn du eine Stimme hast als Kind Gottes, dann weißt du sehr genau, was Gott gesagt hat. Da muss ich gar nicht mit dir über irgendwelche theologischen Phrasen reden, dann bist du schon voll auf der Ausredenschiene. Merke, hier eifere ich mich, weil das ist mein Thema, was bei mir wühlt innerlich, wo ich sage, ich kann nicht vor euch stehen und predigen, ohne dass es bei mir wühlt. Und zwar nicht, weil ich sage, ich bin besser, sondern weil ich sage, ich muss hier wieder neues Pfingsten haben, damit ich das tun kann, was in der Schrift steht. Ich möchte wieder diesen Hunger nach Pfingsten haben, nicht damit ich ein Highfly habe oder dass ich besser in Zungen reden kann wie ihr, sondern ich möchte an diese Punkte kommen, wieder mehr Leidenschaft im Gebet. Ich möchte mehr Gemeinschaft mit ihm haben. Ich möchte wieder mehr in der gegenseitigen Liebe mit den Menschen um sein. Ich möchte wieder auf die Apostellehre hören. Letzter Punkt. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Als ich über diese Sache nachgedacht habe, habe ich gedacht, oh, wir bräuchten unbedingt ein paar, die regelmäßig draußen das Unkraut jäten, die das Foyer fertig gestalten. Je länger wir nämlich bauen, und das geht jetzt 10 Jahre schon, umso mehr dünnt die Baumannschaft aus. Manchmal hat man nur noch 2 oder 3. Das große Geld, das wir Aufträge rausgeben können, ist nicht. Und dann wühlst du in der Woche neben den anderen Dingen und sagst, ich bin mehr Hausmeister wie. Ach, das, Jesus, Pfingsten. Dann stehen die alle auf und sagen, wann ist der nächste Putztag? Ich möchte kommen, Paul, gib mir einen Termin. Stattdessen liegt nachher ein Kaugummipapierchen hier und alle gehen vorbei und denken, das ist die Sache von Max oder von Udo, das nachher sauber zu machen. Verstehe? Das waren meine ersten Gedanken, aber ich sage, kannst du knicken, viel zu flach gedacht. Dann habe ich gedacht, okay, das ist eine gute Gelegenheit, für die Kinderdienste Werbung zu machen, damit da unten mehr Mitarbeiter da sind. Oder ja, wir bräuchten da Mitarbeiter, da und da und da. Das wäre Pfingsten. Dann begrenzt du Gemeinde auf eine Eventhalle. Dann fahren wir sonntags hoch oder zu bestimmten Veranstaltungen. Aber Gemeinde Jesu Christi ist viel weiter gefasst. Gemeinde Christi heißt, wie sieht dein Leben im Alltag aus? Ist da das Königreich Gottes mit dir unterwegs? Darf Jesus mit dir jedes Fernsehprogramm gucken? Darf er neben dir auf dem Sofa sitzen? Sie widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Das heißt, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in allen Dingen des Alltags. Dass wenn du zur Arbeit gehst, die Arbeit ist von Gott geschenkt. Dass du sagst, die widme ich ihm im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das gibt einen Bombentag mit Jesus im Büro. Dass wenn dich die Staubflocken ärgern, und du sagst, Mann, die wachsen schneller wie das Unkraut. Und du schon wieder mal Staub saugen musst und irgendwie diese Routine dir so auf den Senkel gehst, dann saug doch mit Jesus. Warum müssen wir das immer auf unseren Event, auf unseren Donnerstag oder auf unseren Sonntag oder auf unsere Gebetsstunde oder auf irgendwas reduzieren? Reich Gottes ist viel weiter. Das spielt sich im Alltag ab, in deiner Umgebung. Und das lese ich bei Pfingsten. Sie widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde, fürs Reich Gottes wichtig war. Gemeinde ist nämlich da, wo Jesus regiert. Alles andere ist ein Taubenzüchterverein. Ich habe gedacht, ich gebe euch noch einen Videoclip. Sonst bin ich zu ernst. Das ist jetzt so ein bisschen zur Aufmunterung, aber wo ich mit euch Appetit machen möchte, dass wir sagen, wir gehen zurück auf Los und wir fangen an, den Himmel zu bestürmen, dass er uns ein neues Pfingsten gibt. Als Pfingstler brauchen wir ein neues Pfingsten, ihr Lieben. Ich brauche als Pfingstler ein neues Pfingsten, das geht nicht anders. Wir haben ja angesetzt, dass wir zwischen dem Himmelfahrtstag und Pfingsten jeden Abend um 19 Uhr hier beten. Eine Stunde, wenn der Geist Gottes fällt, auch zwei oder drei, das ist mir dann egal. Wir werden es jedenfalls nicht beliebig rausziehen oder so. Aber dass wir uns gegenseitig motivieren und sagen, wir wollen zusammenkommen und Gottes Thron bestürmen, dass wir wirklich seine Begegnung wieder haben, dass Pfingsten bei uns wieder normal wird. Weil dann kommen die anderen Dinge, die ihr auch gelesen habt, automatisch hinzu. Spielt das Geld nicht mehr so eine Rolle. Dann werden täglich welche hinzugetan. Dann verändert sich eine Situation von einem Tag zum anderen, wenn der Herr ausgießt. Und ich erkläre mich bedürftig, ich brauche euch in der Gebetsgemeinschaft. Wenn ihr dem Pastor was Gutes tun wollt, dann seid mit dabei, um ihn zu ermutigen. Und wenn ich euch was Gutes tun will, ich sage, wann immer ich kann, ich werde an den Abenden dabei sein, damit ihr ermutigt werdet. Dass wir erwarten, dass Gott uns nicht nur das Zungengebet gibt, sondern eine neue Belebung im Gebetsgeist. Dass wir wieder neu lernen, das Apostolische wahrzunehmen, dass wir ganz neu, ach, die fünf Punkte kannst du jetzt nochmal versuchen, ob du nacheinander kriegst. Was wäre, wenn wir wirklich sagen, wir machen eine Kehrtwendung, wir tragen uns das jetzt schon im Terminkalender ein, indem ich sage, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich möchte sehen, dass sich in meinem Leben was verändert. Ich möchte sehen, dass sich in der Gemeinde was verändert, das weit über den Sonntagsgottesdienst hinausgeht, dass es in den Alltag hineingeht. Dass du anders zum Büro gehen kannst, dass du anders Hausfrau oder was auch immer sein kannst, dass es anders wird, dass Pfingsten in Realität kommt. Ich möchte fast, ich hatte schon überlegt, ob ich eine Liste rausgebe und jeder müsste sich jetzt nach der Predigt eintragen. Dann stehst du auf der Liste und hast sie nachher vergessen. Ich möchte, dass es in dein Herz eingebrannt wird, wenn du irgendwas behalten hast von dieser Zeit, von dieser Predigt, ja, dann dass das hier innen drin was passiert und dass du wieder einen Hunger bekommst, dass du sagst, ich will das haben, ich lasse dich nicht, du segnest mich, dann wäre der passende Bibelvers dazu. Und gemeinsam kann von außen Druck kommen, dann ist der Film natürlich lustiger. Zu Beginn des Gottesdienstes kam jemand auf mich zu und sagte, ich bin leider nicht in Berlin, ich möchte mich entschuldigen, nicht, dass du denkst, ich bin abgefallen. Ich sage das mit meinen Worten, ich bin bei meiner Familie. Ich habe gesagt, dann nutz die Zeit bei deiner Familie, vielleicht um 19 Uhr, wenn ihr nicht gerade beim Abendessen seid und komm und bete während dieser Zeit. Aber besser ist, wenn wir um 19 Uhr hier sind und beten, dass ein neues Pfingsten kommt. Ich glaube, Gott will es schenken. Sonst würde mich diese Predigt oder dieser Text nicht so anmachen. Was das Leben der Christen prägte, gute Nachrichtübersetzung, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Machen Reset. Zurück auf Los. Spiel mal Monopoly. Zieh keine 4000 Mark ein, sondern fang neu an. Ich hoffe, der Geist Gottes lässt es nachklingen. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Würden wir uns gerne noch ein stilles Gebet formulieren, nicht von hier vorne, sondern wenn irgendwas Sinn gemacht hat in dieser Predigt, was bei dir nachhallt, dann sag ihm das. Er fragt dich vielleicht jetzt, wie geht's dir mit dieser Botschaft? Vielleicht können wir noch